Mama sein ist wunderschön und verdammt herausfordernd. Willkommen bei Yoga Feeling und Mama Märchen, dem Podcast für ehrliche Mama-Geschichten, Bewegung im Alltag und achtsame Selbstfürsorge. Hier bekommst du schnelle Yoga-Hacks, Mama-Talks und Interviews mit tollen Frauen, die dich unterstützen. Und einmal im Monat plaudere ich mit Mama Lara über das wahre Mama-Leben. Ehrlich und ungeschönt. Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich bin mir sicher, dieses Thema heute wird einige von euch interessieren. Ich habe aufgepasst, dass ich mit meiner Interviewpartnerin nicht so viel vorab quatsche, weil meistens teilen wir dann schon die tollen Infos vorher und da habe ich Angst, ich vergesse sie im Interview. Ich sitze also nicht alleine hier. Und wenn du eingeschaltet hast, ist es wahrscheinlich auch ein Thema in eurer Familie. Hallo Nadine, ich will immer sagen Nadine. Ich hoffe, ich bin nicht
Alles
die
gut.
Einzige.
Nein, nein, du bist nicht die Einzige.
Ich hab vorher extra geübt. Das glaube ich, habe ich zu oft Nadine im Kopf gehabt. Also Nadine, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal vor und was so dein Hauptthema, dein Angebot für Mamas und Eltern ist.
Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Nanine. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich dran. Im Internet findet ihr mich unter erdbeerkind.de. Das ist vielleicht ein bisschen eingängiger. Mein Thema ist Familien und Familienernährung. Das heißt, ich berate und unterstütze Familien, vor allem mit kleinen Kindern, rund um Ernährungsthemen. Das heißt, zum einen geht es oft um eine pflanzliche, pflanzenbetonte Ernährung, vegetarisch, vegan, in Beikost, in der Kleinkindzeit. Aber auch ein ganz großer Schwerpunkt ist das Picky Eating, also das wählerische Essverhalten. Wenn die Kinder, die gerade in der Beikostzeit noch gefühlt alles gegessen haben, auf einmal nur noch Nudeln ohne Soße, Brot ohne Rand, Apfel ohne Schale irgendwie essen wollen, dann kann das natürlich ganz schön tricky werden und da freuen sich viele Familien über Unterstützung.
Sehr gut. Und
Genau.
es ist so lustig, weil wir haben gerade im kurzen Vorgespräch, habe ich so gesagt, nee, meine Kinder essen eigentlich alles, alles, was du gerade aufgezählt hast, zählt dazu. Da muss ich jetzt ein bisschen lachen. Also Brot ohne
Ja.
Rand, Nudeln ohne alles. Obwohl meine Tochter isst gerne Nudeln mit Zitrone. Das findet sie total gut. Und mittlerweile haben wir uns das alle angewöhnt, immer so ein bisschen Zitrone mit drauf zu machen.
Voll schön. Ja, manchmal kommen die Kinder dann auch ganz kreative Lösungen, wenn man sie lässt und entdecken ganz verrückte Sachen. Aber so diese Standarddinger sind tatsächlich ganz viel Trennkost, ganz viel erstmal ablehnen, ganz viel Gemüse wird erstmal gar nicht probiert oder nicht mehr probiert, obwohl es vielleicht in der Babyzeit noch funktioniert hat. Und das ist natürlich dann doch oft stressig natürlich.
Ja, total. Gerade dieses Thema Gemüse kenne ich tatsächlich auch aus meinem Umfeld, so, ne, dass Gemüse gar nicht gegessen wird und dass dann dieses schlechte Gewissen bei den Eltern aufkommt. So, ne, oh je, mein Kind bekommt nicht alles, was es braucht. Und wenn du möchtest, können wir da einfach mal direkt tief einsteigen mit diesem Thema Gemüse, was, glaube ich, einfach vielen Familien so geht. Was würdest du raten oder wie würdest du anfangen, wenn du in die Beratung gehst und ich bin jetzt die Mama, die sagt, ja, meine Kinder essen überhaupt gar kein Gemüse, es sei denn, ich verstecke das in der pürierten Tomatensoße und da auch nicht immer. Was
Ja.
hast du denn da für Hilfen für mich?
Ich glaube, bevor wir tatsächlich in die ganz konkreten Tipps und Hilfestellungen gehen, ist es immer erstmal super wichtig zu verstehen, warum machen Kinder das eigentlich? Das ist ja nicht aus Trotz oder ich will jetzt meine Eltern ärgern oder ich habe einfach keine Lust, weil die Kinder haben ja durchaus Hunger, die wollen ja was essen, aber die haben einfach so einen eingebauten Mechanismus, der sie davor schützt, Dinge zu essen, die ihnen nicht gut tun, ne? Also es, als ein Baby, das auf die Welt kommt, ist komplett darauf angewiesen, das zu sich zu nehmen, was es von den Eltern bekommt. Das macht total Sinn. Deswegen funktioniert das so in der Babyzeit auch noch ganz gut. Und dann so mit anderthalb, 2 Jahren fängt das ja meistens an, ne? Dass verschiedene Lebensmittel abgelehnt werden. Und das fällt nicht ohne Grund in die Phase, in der die Kinder mobiler werden. Das heißt, die entfernen sich immer mehr von den Eltern, die fangen an, noch andere Sachen zu entdecken. Und wenn da nicht ständig ein Erwachsener daneben steht, dann macht das durchaus Sinn, dass das Kind sagt, Moment mal, das kenne ich nicht, das esse ich nicht. Ne? Einfach so als Schutzmechanismus. Es gibt hin und wieder Kinder, die sind da sehr viel mutiger. Also deine gehören ja scheinbar auch dazu, dass sie nicht so wählerisch sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Situationen hattet, wo dann was gegessen wurde. Ja, genau, du
Einige.
nickst. Genau, also mir hat auch erst kürzlich wieder eine Mutter erzählt, dass sie hatten schon zweimal die Giftnotrufzentrale angerufen. Das Kind hat zum Beispiel lauter grüne Tomaten gegessen. die noch nicht reif waren. Und das passiert eben, wenn die Kinder nicht so vorsichtig sind. Also es macht durchaus Sinn, und das zu verstehen und da ein bisschen Verständnis dafür zu haben, ist, glaube ich, so der allererste Schritt, um den Kindern zu helfen, dann sich doch wieder den neuen Lebensmitteln zu nähern und sich daran zu wagen. Weil das ist wirklich so ein inneres Aber oder fast schon eine Angst bei manchen Kindern. Also man spricht da von Neophobie. Ist jetzt nicht so eine Angst wie die Höhenangst, dass man Panik kriegt, aber es ist eben durchaus so eine innerliche Zurückhaltung, die sagt, okay, ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ich gucke mir das erstmal an. Und
Ja,
das ist
sehr
dann
gut.
tatsächlich auch der erste Schritt zu sagen, okay, die Kinder lernen am Modell, die sehen, was essen die Eltern, was essen die Freunde. Und dann gucken die halt 10, 15 Mal, und bei manchen reicht das dann schon, um irgendwann zu sagen, okay, vielleicht probiere ich es doch. Scheint ja nicht giftig zu sein. Genau.
Super spannend. Ich finde, das gibt auch, also zumindest in mir löst es direkt so ein, okay, so eine Entspannung aus. So, ne, okay, das hat einen Grund, warum das so ist, und das macht das Ganze auch viel verständlicher. Und gerade auch so dieses, sie essen, was sie sehen, und im Umfeld finde ich super spannend, weil mein Sohn hat alles gegessen. Wir ist Corona-Kind und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ich selber, ich liebe einfach Gemüse und Quinoa und Bulgur und so. Und er hat alles mitgegessen und rote Beete verschmiert und so, das weiß ich alles noch. Und dann kam er in die Kita, und in der Kita war das Essen eben mehr ähnlich, mehr so, was so alle Kinder essen. Und dann hat er angefangen, so manche Sachen nicht zu essen und so, ne? Und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist so, was er so um sich herum sieht, das macht er auch. Und jetzt verstehe ich das.
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu trennen. Manche Kinder essen tatsächlich im Kindergarten besser als zu Hause. Das ist tatsächlich auch so ein Phänomen. Man weiß nie so genau, fangen die Kinder jetzt an, sich anders zu ernähren, weil sie in den Kindergarten gekommen sind, oder fällt es einfach zufällig zeitlich zusammen? Kann man immer ein bisschen schwer sagen. An sich ist es oft ein gutes Zeichen, wenn das Kind zumindest im Kindergarten oder in der Schule sich ein bisschen vielfältiger ernährt als zu Hause, weil da ist oft eine andere Essenssituation, da ist keiner daneben, der irgendwie sagt, jetzt probier doch mal. Ne? Also das ist viel stressfreier, und ne, da sitzt keiner irgendwie ständig und kontrolliert das, und dann klappt das oftmals besser. Das ist ein gutes Zeichen, muss man sagen, weil dann ist das Potenzial da, dass man es auch zu Hause ändern kann und die Situation und den Rahmen so gestalten kann, dass das Kind sich damit wohlfühlt.
Ja, sehr gut.
Genau.
Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich weitergehe. Ich habe jetzt eine Frage zu Essen auswärts und nochmal zurück. Wir bleiben mal bei dem Gemüse. Wenn ich jetzt so als Elternteil weiß, okay, es ist jetzt gerade die Phase und es ist ein Schutzmechanismus und es ist auch total gut, nicht, dass die grünen Tomaten gegessen werden. Und wenn ich aber selber zum Beispiel relativ viel Gemüse esse und das immer auf meinem Teller habe, und was ich mache, ich lege immer so ein bisschen auf den Teller. Meistens kommt das dann wieder zurück auf meinen Teller, aber es war immerhin schon mal da. Gibt es da noch irgendwas, wo du so weißt, da denken die meisten Eltern irgendwie nicht so dran?
Also das ist tatsächlich ein guter Ansatz, dass du sagst, okay, ich biete es dir an, ich setze es dir vor die Nase, dass du es auch bewusst siehst. Da muss man ein bisschen gucken, wie reagieren die Kinder. Für manche ist das tatsächlich schon fast zu viel, aber an sich, wenn dein Kind einfach nur sagt, hey, keine Lust drauf, nimm es mal zurück, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Und das ist sogar ein ganz guter erster Schritt, weil dein Kind es dann mal in die Hand nimmt und so ein bisschen so einen ersten Eindruck kriegt, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an. Und da kann man dann auch ansetzen und irgendwie weitergehen. Das heißt, man versucht so ein bisschen den Fokus wegzulenken von, magst du das eigentlich oder magst du es nicht, und fängt spielerisch an. Na, also man macht da so ein bisschen entweder spielerische Fragen, wie zum Beispiel, welches Stück Gemüse knackt eigentlich lauter beim Abbeißen? Das Stück Gurke oder das Stück Karotte? Ne? Um so ein bisschen, dass die Kinder sich nicht fragen, mag ich das, sondern ich höre jetzt mal, wie das klingt. Ne? Ich habe einen ganz anderen Fokus darauf. Das wäre so eine Möglichkeit, so ein spielerischer Ansatz. Oder man kann natürlich auch ganz anders ansetzen und zum Beispiel das Essen in Geschichten einbinden. Also viele sagen ja auch hier, das ist das Lieblingsessen von, keine Ahnung, den Paw Patrol-Figuren, oder das sind Monsterpfannkuchen, wenn die ein bisschen andere Farbe haben, weil man noch irgendwas reingemischt hat. Der Kartoffelbrei ist vielleicht ein Vulkan, der ausbricht, ne, wenn die Soße dann runterläuft, das ist die Lava, die runterläuft. Das ist einfach so ein bisschen spielerisch und nett zu gestalten, und da eben nicht mit Druck zu arbeiten.
Und
Genau, das ist ganz
wahrscheinlich
wichtig.
viel Geduld.
Ja, viel Geduld, ganz klar, viel Geduld. Picky Eating ist genetisch bedingt. Also wir können da uns auch jetzt nicht groß auf die Schulter klopfen, wenn unsere Kinder alles essen, weil wir haben nur einen kleinen Teil dazu beigetragen. Es ist zum größten Teil genetisch bedingt, aber natürlich nicht zu 100%. Wir haben trotzdem in der Hand, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir darauf? Reagieren wir mit Druck und Stress und Sorge oder sind wir da gelassen und geduldig? Und es ist natürlich total verständlich auch, wenn Eltern da ein bisschen mit Druck reagieren, weil ne, es ist einfach ein großes emotionales Thema. Wenn mein Kind sich nur von trockenen Nudeln ernährt, natürlich mache ich mir dann Sorgen. Natürlich fange ich dann an zu versuchen, irgendwie das Kind zu motivieren, was zu essen. Aber Druck erzeugt halt immer Gegendruck und wir kennen das, Kinder in der Autonomiephase, wenn ich da mit Druck daherkomme, habe ich ja gleich verloren, ne? Das ist ein
Ja, das wird
Machtkampf.
nichts.
Das da gewinnt keiner am Ende. Im schlimmsten Fall wird dann einfach nur die Essenssituation noch negativ konnotiert und dann hat das Kind noch weniger Lust, das zu probieren, weil beim letzten Mal war das ja mit so viel Stress verbunden.
Genau, das stimmt. Und was sagst du, wenn so diese Angst, also ich glaube auch, das Picky Eating ist genetisch, ist glaube ich echt auch was, was sich alle immer wieder sagen dürfen, so, ne, um dann einfach ruhig zu bleiben. Und das liegt irgendwie nicht, weil oft neigen ja die Eltern dazu, es dann auf sich zurückzubeziehen und dann zu denken, oh Gott, wir machen alles total falsch. Und wenn aber dann eben diese Sorge aufkommt, ja, aber mein Kind kriegt ja dann nicht alles, was es braucht, um groß zu werden. Was ist da so dein Gedanke dazu?
Ich kann es total gut verstehen. Gleichzeitig hilft es, wenn man sich zwei Sachen bewusst macht. Zum einen sagt die Statistik ganz klar, dass kaum ein Kind in Deutschland wirklich so stark fehlernährt ist, dass es irgendeine Entwicklungsverzögerung hat. Das passiert super, super selten. Also da steckt dann wirklich meistens mehr dahinter. Wenn mein Kind sich sehr eingeschränkt ernährt, kann ich natürlich schon mal gucken, gibt es vielleicht auch körperliche Ursachen? Ist da vielleicht irgendeine orale Restriktion, irgendwie das Zungenbändchen kurz oder sind Zähne, die schmerzen oder gibt es vielleicht andere Gründe, die man Allergien, Unverträglichkeiten, das kann man natürlich dann schon mal abklären lassen, wenn es wirklich sehr, sehr ausgeprägt ist über einen langen Zeitraum. Aber in normalen Fällen, bei den allermeisten Kindern, steckt da nichts Größeres dahinter und die schaffen es dann schon, sich irgendein Essen jeweils aus den verschiedenen Lebensmittelbereichen rauszusuchen, um alle Nährstoffe zuzuführen, die sie brauchen. Es kann mal sein, dass vielleicht der Eisenwert ein bisschen niedrig ist oder so, das kann man schon mal überprüfen, aber das führt nicht gleich zu einer Entwicklungsverzögerung. Dann ist das Kind mal ein bisschen müde und das gleicht sich dann auch oft wieder aus oder man kann es ja dann auch relativ leicht beheben. Also dieses Wissen, okay, es ist äußerst selten, dass mein Kind sich so einseitig ernährt, dass es besonders klein bleibt oder irgendwas nicht auf die Kette kriegt, das passiert fast gar nicht. Jetzt
Nee,
wollte ich einen zweiten
wahrscheinlich.
Punkt sagen und habe den Faden verloren.
Oh nein.
Kommt gleich
Vielleicht
wieder.
fällt er dir noch ein. Genau. Meistens ist es ja
Bestimmt.
gut, nicht drüber nachzudenken und dann kommt das irgendwann wieder.
Genau.
Und da ist ja dann wahrscheinlich auch, wenn die Kinder noch klein sind und zum Beispiel, es gibt ja auch Kinder, die haben so einen Würgereiz, wenn es um Gemüse geht oder um Obst geht oder um manche Texturen. Und das ist ja wirklich, da können die nichts dafür, so, ne? Und ich kenne das aber jetzt auch, wenn ich so zurückdenke von manchen Älteren oder auch von meinem eigenen Bruder, die gewisse Sachen gar nicht essen konnten und dann aber viel älter, keine Ahnung, mit 20, mit 30 oder so, sich da wieder dran trauen und das dann essen können, so, ne? Also wahrscheinlich ist es auch wirklich so die Geduld, okay, ich mache es immer wieder, dieses Jahr hat es nicht geklappt, vielleicht klappt es nächstes Jahr mal und wahrscheinlich auch, und ich selber lebe es einfach immer vor und zeige, dass es mir schmeckt und dass es mir gut tut und so, ne?
Genau, und dann ganz kleinschrittig vorgehen und kleine Erfolge sind auch schon Erfolge und das sind dann oft schon für das Kind große Schritte. Also da kann man sich durchaus drüber freuen, wenn dann ne, einfach kleine Sachen schon funktionieren, wenn ganz kleine Mengen gegessen werden. Also wenn ich ein ganz neues Lebensmittel einführe, das mein Kind bislang überhaupt nicht akzeptiert, dann kann ich schon froh sein, wenn es zwei Erbsen gegessen hat. Das ist schon völlig okay für heute. Das ist schon ein Riesenfortschritt, wenn das akzeptiert wurde. Und dann aber nicht aufgeben, sondern beim nächsten Mal wieder anbieten. Ne? Also nicht dieser Gedanke, Mensch, jetzt hat es nur mal irgendwie kurz in den Mund genommen und dann gleich wieder weggelegt oder es hat nur eine Erbse gegessen, sondern das ist eigentlich ganz kurz vom Ziel. Also gerade dann müssen wir eigentlich dranbleiben und es wieder und wieder anbieten und nicht sagen, ach, das hat ja nicht funktioniert. Genau, es gibt so wenig Lebensmittel, die die Kinder sofort mögen. Natürlich irgendwelche zuckrigen Süßigkeiten, das funktioniert
Ja, die
natürlich
sind immer
sofort.
gut.
Genau, generell sind so abgepackte Sachen, die funktionieren meistens sehr gut. Und das hat auch was damit zu tun, dass die natürlich immer gleich schmecken. Ne? Also wenn ich etwas im Supermarkt kaufe, ich weiß ganz genau, dieser Schokoriegel schmeckt haargenau gleich wie beim letzten Mal oder die Chips oder was auch immer. Selbst so Sachen wie, keine Ahnung, die TK-Pizza oder die Fischstäbchen oder was auch immer, die schmecken immer gleich, auch wenn sie nicht süß sind. Und diese Verlässlichkeit, das ist eine ganz große Hilfe für Picky Eater. Die wissen, was sie erwartet. Wenn ich das bei Obst und Gemüse mache,
Ist
Ne,
immer
der schmeckt
anders.
mal saftiger, mal mehliger, mal ein bisschen
Ja.
süßer. Da habe ich das nicht so.
Super spannend. Ich habe jetzt Ting was Neues gelernt, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Und jetzt, wo du es sagst, macht das einfach total Sinn. Tatsächlich, dass so abgepackte Sachen ja immer gleich schmecken. Total spannend. Und was ich auch spannend finde, als du es gesagt hast, so, ne, wie geht man da spielerisch dran und was knackt mehr und so, ist ja auch wieder so ein bisschen eine Art Verbindung zum Yoga und zur Achtsamkeit und zum bewusstes Essen so, ne? Das finde ich total gut, dass das Essen auch mal anders gesehen wird als jetzt ist es, weil es ist gesund, sondern so, ja, nimm es mal mit allen Sinnen wahr. Und das habe ich zum Beispiel, mache ich manchmal beim Kinder-Yoga, da essen wir bewusst einen Apfel. Und da gibt es natürlich auch, wenn ich jetzt in der Kita bin, auch immer wieder Kinder, die den Apfel nicht essen wollen, weil die das einfach nicht mögen. Und was die aber super gerne immer machen, sage ich, ja, du musst es nicht essen, kein Problem. Dann riech mal dran und dann fass es mal an und so. Ne? Und das finden die dann immer auch total gut. Und das finde ich echt eine coole Sache. Das war jetzt unbewusst, dass ich das so mache. Das war eher so, kommt, wir konzentrieren uns mal auf eine Sache und machen eine Sache langsamer. Aber finde ich auch schön, dass sich das so auch verbinden lässt, unsere beide Expertise.
Das ist genau das Richtige. Dadurch
Ja.
lernt man über den Apfel und alles, was man kennt, worüber man mehr lernt, verliert man die Angst, ne? Je
Ja,
mehr ich über etwas weiß, desto weniger Angst habe ich davor. Deswegen
ja.
dieses Kennenlernen und mit verschiedenen Sinnen entdecken ist da perfekt geeignet.
Ja, und wahrscheinlich auch so was wie gemeinsam Gärtnern oder auf dem Balkon anbauen, wenn das geht und
Genau.
so, ne, dass man da mehr
Ja.
Verbindung einfach kriegt. Ja.
Genau, in einem zwanglosen Kontext, in einem schönen Kontext, im Garten arbeiten oder auf dem Balkon oder auch beim Kochen helfen oder auch im Supermarkt, ne? Also niemand erwartet vom Kind, dass es im Supermarkt was isst, im Gegenteil eigentlich. Das
Ja,
heißt, für
ja.
die Kinder ist das so der perfekte Kontext zu sagen, okay, wenn ich das Kind bitte, hol mal die Paprika, hol mal die Gurke und leg die in den Einkaufswagen, dann kommen die damit in Kontakt, die setzen sich damit auseinander und wissen, ich muss das jetzt nicht essen, aber es ist so ein kleiner Baustein, um einfach die Berührungsängste abzubauen. Genau. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen, wo man so nebenbei schon so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt. Es gibt auch auseinandersetzt. Es gibt auch tolle Bücher zu dem Thema, wo man einfach ein bisschen lernen kann, wo kommt mein Essen her, wie wachsen eigentlich Kartoffeln, wie wachsen eigentlich Erdnüsse oder Cashews oder so oder Ananas. Das ist ja auch für Erwachsene noch ganz spannend.
Total. Bei Cashew war es irgendwie so, ich weiß noch, da habe ich im Büro gearbeitet und dann kamen wir auf das Thema und die wachsen anders, als man denkt. Wie wachsen
Ja,
die? Ich habe es schon wieder vergessen.
das sieht so ein bisschen aus wie, also es ist so eine Frucht und die wachsen da unten raus, wie bei einer
Genau.
Paprika, als würde da unten noch so ein kleiner,
Richtig.
weiß ich nicht, so ein kleiner Stöpsel
Ja,
rauswachsen.
ja.
Genau,
Ja,
so sieht das
stimmt.
aus. Total faszinierend.
Ja, das weiß ich noch. Da haben wir
Ja.
echt einen Tag lang uns um diese Cashew-Nüsse unterhalten.
Jetzt
Ja,
weiß man,
oder,
warum Nüsse so teuer sind.
ja, genau. Oder dass die,
Ja.
das hatten wir jetzt letztens bei uns zu Hause, dass die Erdbeere ja eigentlich auch eine Nuss ist. Und dann haben wir uns die so genau angeguckt und so. Da ist es schon spannend. Und wenn jetzt ein Kind sich so auf ein Essen fokussiert hat, so, ne? Macht es dann auch Sinn, einfach zur Sicherheit das Essen immer wieder auch zu machen? Also wenn man zum Beispiel ein Familienessen hat und natürlich ist es wichtig, auch was zu kochen, was man selber mag, dass man sagt, okay, man kocht das, was man selber mag und macht dem Kind, aber wenn es möglich ist, immer so dieses eine Essen, was es sowieso immer ist. Oder sagst du lieber nicht, weil dann gewöhnt sich es dann dran?
Ich würde nicht sagen, es gewöhnt sich dran, aber es hat natürlich keinen Anreiz, mal was anderes zu probieren. Es wird, also je kleiner die Essensauswahl ist, desto schwieriger ist es, sich wieder für neue Sachen zu öffnen. Und wenn ich sowieso jeden Tag meine Nudeln esse und gar keinen Anreiz habe, weil ich werde ja satt, ne? Ich werde ja satt davon von den Nudeln. Es ist vielleicht nicht so abwechslungsreich, aber offenbar fehlt das ja in dem Moment nicht. Es ist was Sicheres, eine sichere Option. Und wenn die Eltern aber was anderes essen, dann kann das schon so das Signal senden, okay, das ist nicht für dich, das ist nur für uns. Und ne? Also ich würde definitiv gucken, dass das Kind immer etwas zu essen hat. Also ganz klar, es muss was auf dem Tisch stehen, was mein Kind essen kann. Das muss aber nicht das Lieblingsessen sein. Das, wenn mein Kind unter Protest Reis isst, dann ist es Reis. Dann kann ich auch Reis auf den Tisch stellen und für mich die Gemüsepfanne oder was auch immer. Und wenn es dann eben nur von dem Reis ist, dann ist das mal so. Aber es hat was, was es essen kann und es ist trotzdem das Signal da, wenn du magst, probier gerne auch was von dem Gemüse oder von was auch immer. Genau. Also es sollte schon immer wissen, okay, wenn ich an den Tisch komme, da finde ich was zu essen. Ne?
Aber
Also es
das
ist
ist
nichts
nicht immer das
Überforderndes.
Gleiche.
Es muss nicht immer das Gleiche sein. Im Gegenteil, also dieses Extra-Kochen würde ich tatsächlich vermeiden. Es ist schon gut, so einen Plan B zu haben. Also wenn ich mal ein Essen habe, wo ich weiß, ich kann das jetzt nicht irgendwie so getrennt auf den Tisch stellen, dass mein Kind sich da was rausnehmen kann, dann kann man zum Beispiel vereinbaren, dass es immer noch die Option gibt, dass mein Kind sich vielleicht dann ein Stück Brot nimmt oder so. Also etwas, was man nicht groß kocht. Das sollte jetzt natürlich nicht der Standardfall sein, weil ein Kind, das immer nur Brot zum Mittagessen isst, ist jetzt natürlich nicht optimal, aber das kann durchaus mal die Alternative sein. Aber ständig die Nudeln extra zu kochen, nee, würde ich definitiv von abraten.
Ja, nee, das macht auch zu viel Stress. Also ich dachte eher so
Ja.
an, genau, zum Beispiel immer ein Brot mit hinlegen oder so.
Ja,
Also würdest
genau.
du dann empfehlen, das direkt mit hinzulegen oder erstmal alles hinzumachen und wenn das Kind dann überhaupt nicht das essen kann, was da ist, dann das Brot zu holen?
Ich würde von vornherein klar kommunizieren. Du weißt ja, wenn es etwas gibt, was du partout nicht essen möchtest, kannst du dir das Brot nehmen.
Okay,
Also
ja.
ich würde es nicht mit auf den Tisch stellen, aber ich würde das schon ganz klar sagen, dass die Option besteht. Und dann aber auch einfach mal abwarten, ne? Also wir müssen nicht gleich sagen, ah ja, stimmt, das magst du ja nicht, ich geh dir mal dein Brot holen, sondern ne, einfach mal Möglichkeit geben, das auch vielleicht aushalten, wenn da mal ein bisschen Frust da ist. So ein, aber das ist ja schon wieder nichts, was ich mag und so. Das ist okay. Das Kind darf auch ein bisschen drüber meckern, weil wir wissen ja, es gibt eine Option, es hat was zu essen, es ist was da. Und natürlich kann ich dann sagen, morgen mache ich mal wieder dein Lieblingsessen. Ne? Also wir wollen ja das Kind, das ist ja, wir wollen ja trotzdem einen wertschätzenden Umgang miteinander haben. Es ist so ein bisschen ein Spagat zwischen, ich nehme dich und deinen aktuellen Stand total ernst, ich nehme deine Ängste ernst. Und gleichzeitig möchte ich aber dich schon auch ein bisschen da ja rauspushen. Ich will ja jetzt nicht, dass du die nächsten 5 Jahre nur Nudeln isst. Ne, also da die Balance zu finden, ist natürlich super individuell und bei jedem Kind verschieden, je nach Vorerfahrung, je nach Charakter. Aber so ein bisschen hier so, ne, du weißt, was ich
Ja,
meine.
die Waage finden,
Ja,
ja.
genau, den aktuellen Stand anerkennen und ernst nehmen und dich da abholen, wo du stehst und gleichzeitig ein bisschen aus der Komfortzone rausholen.
Und wie stehst du so zu dem Thema gutes und schlechtes Essen und Einkategorieren und Zucker? Also bei mir persönlich ist es so instinktiv, versuche ich das gar nicht so groß einzukategorieren und auch mal alles anzubieten. Aber ist natürlich klar, also meine Kinder lieben Süßigkeiten und wenn sie könnten, würden sie das auch den ganzen Tag essen, so, ne? Und dann fällt es mir manchmal schwer zu erklären. Ich sage immer, von egal was es ist, von einer Sache zu viel ist oft nicht gut, so, ne? Um das so ein bisschen zu umgehen. Aber ich merke auch, ich meine wahrscheinlich auch aus meiner eigenen Erziehung so, ne? Das ist gutes Essen, das ist schlechtes Essen und so. Und du brauchst Gemüse und Zucker ist schlecht und so. Aber was gibst du da so als Tipp mit? Oder wie kann man damit umgehen? Oder worauf ist es auch wichtig zu achten? Also frage ich mich jetzt als Elternteil, auch aus so einer Generation, so ne, 90er, 80er aufgewachsen und super schlank und so. Und ich möchte natürlich, dass meine Kinder das Essen genießen und mit Freude und da gar nicht irgendwie dran denken, davon werde ich jetzt dick oder dünn oder irgendwas.
Ja, da machst du intuitiv ganz, ganz viel richtig. Es ist wirklich, ja, also diese Einteilung in gutes und schlechtes Essen sollten wir komplett vermeiden. Essen ist Essen und jegliches Essen ist an sich erlaubt, aber gleichzeitig setzen natürlich wir als Eltern den Rahmen und stellen nicht dreimal täglich Süßigkeiten auf den Tisch. Also das ist natürlich Quatsch. Also es ist einerseits für ein Kind völlig normal, dass es auf Süßigkeiten abfährt, ganz ehrlich, weil es einfach also es hat viele Kalorien. Kinder sind im Wachstum. Die haben einen kleinen Magen. Die sind relativ schnell satt. Wenn mein Kind den ganzen Tag Gemüse essen würde, könnte es seinen Kalorienbedarf gar nicht decken. Das geht gar nicht. Der Magen ist ungefähr faustgroß. Der dehnt sich natürlich ein bisschen mit dem Essen, aber in Gemüse stecken zwar Nährstoffe, aber wenig Kalorien. Für uns Erwachsene macht es total Sinn, dass wir viel Gemüse essen. Wir brauchen nicht mehr so viel Kalorien, schon gar nicht, wenn wir den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen. Aber Kinder sind am Wachsen, die sind am Spielen, die brauchen Energie, die brauchen Kalorien. Die müssen natürlich nicht aus den Schokoriegeln kommen, aber es ist völlig okay, wenn sie mehr Nudeln, mehr Laugenstangen, mehr was auch immer zu sich nehmen, weil sie das tatsächlich mehr brauchen, als, was heißt mehr, doch mengenmäßig tatsächlich auch zu einem großen Anteil brauchen. Also definitiv mehr als wir Erwachsenen. Und tatsächlich nimmt diese Präferenz für Süßes auch irgendwann von alleine ein Stück weit ab. Außer wir fangen in der Kindheit an zu sagen, guck mal, wenn du hier den Brokkoli isst, den du eigentlich nicht essen willst, den gesunden Brokkoli, den musst du
Dann
jetzt
kriegst
essen, dann
du.
darfst du den tollen Nachtisch, den bekommst du dann, ne, so als Belohnungssystem. Damit werte ich zum einen den Brokkoli ab, Der ist gesund. Gesund heißt dann, schmeckt nicht, heißt dann,
Ja.
muss ich irgendwie als Pflicht erfüllen. Und der Nachtisch gleichzeitig, das ist das Tolle, das ist das Erstrebenswerte, das ich mir dann gönnen darf. Also wenn ich solche Denkmuster natürlich dann etabliere, wird es schwierig. Gerade im Hinblick dann auf, wenn die Kinder mal 15 oder 18 sind. Genau. Das heißt, es macht schon Sinn zu erklären, kindgerecht, dass wir nicht zu viel zuckerhaltige Lebensmittel zu uns nehmen sollten, ganz klar. Aber eben im Sinne von, der Körper braucht alles. Wir brauchen verschiedene Sachen. Und wenn wir jetzt ganz viele Süßigkeiten essen, dann ist ja gar kein Platz mehr im Bauch für die anderen Dinge, die wir zum Wachsen
Ja,
brauchen.
das
Genau.
ist gut. Das merke ich mir
Ja.
direkt. Das werde ich jetzt ab jetzt genauso sagen. Und es gab auch wieder so ein Ding. Ich habe schon wieder was erkannt mit dem Gemüse und dass es ja völlig Sinn macht, dass die einfach mehr Energie brauchen, so, ne, im
Ja.
Vergleich. Und ja, das ist ganz spannend, weil natürlich essen die meisten Kinder ja gerne irgendwie Nudeln oder Kartoffeln oder sowas. Spannend.
Ja.
Und wie gehen die Eltern damit um, wenn die so einen Frust merken, wenn das Kind eben, keine Ahnung, nachmittags das Süße gegessen hat und dann abends aber nicht mehr das Brot essen möchte, so, ne? Ich kenne das von vielen, weil wir eben auch so aufgewachsen sind, so, nee, du hast jetzt das Süße gegessen, jetzt isst du aber auch das Brot. Und wenn die aber keinen Hunger mehr haben, ist ja wahrscheinlich auch nicht so gut, ihnen quasi mitzugeben, so iss über dein Gefühl hinweg, ne?
Ja, genau. Deswegen müssen wir uns in so einer Beratung auch immer so ein bisschen die Strukturen angucken. Wann wird eigentlich gegessen? Wie viel wird dann gegessen? Also ich würde sowieso Süßigkeiten nicht alleine geben, wenn es möglich ist, sondern eher auf einem Snackteller mit ein bisschen Obst, mit ein bisschen Gemüse oder mit einer anderen Option noch mit dazu. Und dann einfach gucken, okay, wann ist die Zeit für den Snack und wann ist dann Zeit fürs Abendessen, dass ich da einfach natürlich noch ein bisschen Abstand dazwischen habe. Und wenn ich das irgendwann mal nicht hinkriege und mein Kind hat schon mega Hunger, also meine Kinder machen das auf jeden Fall so, wenn die richtig Hunger haben, dann haben die beim Abendessen keine Lust auf Rohkost. Dann wollen die was Süßes, weil die brauchen jetzt sofort Energie, ne?
Energie,
Weil die so ausgehungert sind. Und dann kann man durchaus sagen, okay, dann gibt es den kleinen Nachtisch eben schon nicht danach, sondern dazu. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt erst, weiß ich nicht, ein bisschen Joghurt esse und dann mein Brot oder andersrum, ist ja eigentlich völlig egal. Das ist ja eigentlich unser kulturelles Muster. Und deswegen können wir das durchaus auch gleich mit auf den Tisch stellen. Und dann sollen sie es halt zuerst essen. Und ich entscheide aber natürlich, welche Menge. Natürlich gibt es da nicht so viel Joghurt oder
Nee, das ist ein
Schokolade oder Pudding, dass sie
Satzsinn.
dann keinen Hunger mehr haben. Das macht keinen Sinn. Aber das hätte ja auch andersrum keinen Sinn gemacht. Also wenn sie sich ein Brot satt gegessen hätten und dann noch mal eine ganze Portion sättigendes Süßkram zu essen, dann würden sie definitiv über ihren Bedarf essen. Ja.
Ja, total cool. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir als Zuhörerin geht, oder ja, meistens sind es Frauen, die mir zuhören. Dir als Zuhörerin ging es wie mir und es hat immer wieder Ting, Ting gemacht. Und wenn die Frauen jetzt denken, sie würden super gerne irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen, welche Möglichkeiten bietest du denn da an? Wie können sie dich
Ja,
erreichen?
sehr gerne über meine Webseite erdbeerkind.de oder auch auf Instagram, auch erdbeerkind.de. Es ist genau der gleiche Titel. Da findet man auch dann E-Mail-Adressen, Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Freue ich mich natürlich sehr drüber.
Ja, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Und es ist dann meistens so, dass du so eine Online-Beratung machst und dann wird
Genau.
wahrscheinlich im Gespräch geguckt, wie es da weitergeht, was da die Lösungen sind.
Also ich biete tatsächlich beides an. Einmal eine Einzelberatung, dass wir uns einfach so für 60, 90 Minuten zusammensetzen und dann diese verschiedenen Punkte nochmal durchgehen und zusammen angucken. Oder aber auch tatsächlich eine längere Beratung. Das nennt sich dann Esstischhelden. Das ist für die Kinder, die wirklich, ich sag mal, tiefer drin stecken, wo wirklich wenig Lebensmittel aktuell akzeptiert werden und wo man vielleicht das Gefühl hat, mit einer einmaligen Sitzung ist das schwierig zu lösen, aber wo ich dann über mehrere Wochen begleite und wir gemeinsam gucken können, welches Lebensmittel wollen wir als nächstes einführen, was macht jetzt Sinn, worauf können wir besonders eingehen. Und dann habe ich natürlich ganz konkrete Tipps und Hilfestellungen, was in dem Fall helfen könnte.
Okay, sehr cool. Ich bin
Genau.
mir sicher, da werden sich einige melden, denn ich weiß aus meinem Umfeld, es ist ein Thema und ich habe ja festgestellt, bei uns ist es auch ein Thema. Und was ich auch
Sehr
immer
schön.
spannend finde, wie bist du denn selbst dazu gekommen? Also oft ist es ja so, dass man eine eigene Geschichte hat und dann zu dem Herzensthema kommt. Wenn ich fragen darf, war das bei dir auch so?
Tatsächlich. Also als meine Kinder auf die Welt kamen, hatte ich natürlich eine ähnliche Vorstellung wie viele Eltern. Jetzt gibt es hier ganz viel gesundes Essen und meine Kinder werden Gemüse und ich weiß nicht, was alles zu sich nehmen. Meine Kinder haben schon in der Beikostzeit gezeigt, nö, ich habe da andere Vorstellungen als du. Das ist tatsächlich gar nicht so das Typische. Das Typische ist ja oft, dass es da noch funktioniert und dann erst später schwierig wird. Und meine waren von Anfang an, nee, nein, danke. Und das war dann schon tatsächlich schwierig. Also gerade als der Große noch klein war, habe ich wirklich das Internet rauf und runter gegoogelt. Kinderärzte sind da oft leider sehr, sehr wenig hilfreich. Die gucken nach Gewicht, die gucken nach Entwicklungsstand und sagen, passt schon.
Mensch, passt
Und
dann, ist
ja,
okay.
genau, das von der Entwicklung her passt es ja auch, aber die haben einfach nicht den Hintergrund, nicht das Wissen, wie gehe ich damit um und können dann bei solchen Sorgen nicht helfen. Und ich habe dann einfach wahnsinnig viel selber gegoogelt, mich schlau gemacht, Bücher gelesen und dann auch die Fachfortbildung abgeschlossen und mich eben fortbilden lassen zu dem Thema. Weil mich das so sehr beschäftigt hat. Und ich weiß, in vielen Fällen, ne, wenn es so ist wie bei dir, dann kommt man im Alltag trotzdem gut klar und dann ist das auch super. Aber es gibt einfach auch viele Kinder, bei denen das ein Riesenthema ist. Und das ist, ich meine, ganz ehrlich, dieses ganze Essensthema rund um Kinder ist ja sowieso schon so ein großes Mental Load-Ding, finde ich, ne? Was kaufe ich ein? Wer mag was?
Macht mich
Wann komme ich zum
wahnsinnig.
Kochen? Ne? Das ist eh schon so ein Ding. Und wenn ich dann auch
Ja.
noch im Kopf habe, okay, aber mein Kind isst das nicht und das nicht und das nicht. Und vielleicht braucht es aber mal wieder dieses und jetzt hatten wir aber schon lange das nicht mehr. Also das Thema ist ja noch mal viel größer. Und dann habe ich vielleicht sogar zwei von der Sorte zu Hause. Also es ist dann wirklich, ja, es ist dann kann dann echt überwältigend sein. Und da ist so eine gewisse Hilfestellung einfach so entlastend und kann so viel Unterstützung im Alltag geben. Deswegen macht mich das auch so froh, wenn ich da andere unterstützen kann, weil das wirklich jeden Tag einen Unterschied macht. Ne?
Ja, es
Ich
beeinflusst
habe,
ja dann
ja.
die ganze Familie auch so, ne? Und es ist einfach
Ja.
ein Riesenthema und ich
Ja.
bin auch ein großer Fan davon, Hilfe zu holen. Also ich
Ja.
liebe so diese Abkürzung. Natürlich könnten wir jetzt auch alle losgehen, so wie du, und das alles uns selber ergoogeln und noch eine Ausbildung machen und so, aber
Ja.
wir haben ja auch nicht für alles
Ja.
Zeit so, ne? Und deshalb finde ich das total gut, ja, einfach so sich Hilfe zu holen. Richtig
Ja.
cool. Ich habe noch eine persönliche Abschlussfrage, das brennt mir jetzt unter der Zunge, also eine persönliche von mir. Und zwar das Thema, du hattest doch gesagt, Brot ohne Rand.
Ja.
Ist aber okay, oder?
Ja. Ja, klar. Also es ist einfach tatsächlich so ein Konsistenzending. Viele Picky Eater haben so ein bisschen mit sensorischen, genau, ne, mit der Sensorik irgendwie so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Und der Rand hat einfach eine andere Konsistenz als das Innere vom Brot. Und die wollen überall die gleiche Konsistenz. Deswegen soll der Rand weg. Ja, dann machst du ihn halt weg. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, okay, ich schneide ihn nur auf einer Seite weg. Oder bei Gurke machen wir oft so Tigergurken. Das heißt, wir schneiden die Schale nicht komplett ab, sondern machen so Streifen rein. Dass die
Ah,
Hälfte
das ist eine
sozusagen
coole
dran bleibt
Idee.
und die Hälfte runter, ne, so schrittweise sich dem dann annähern.
Cool, ja. Ja, das ist
Genau.
nämlich unser persönliches Thema, weil ich kann das, glaube ich, wahrscheinlich nachvollziehen. Ich habe nicht so genau darüber nachgedacht, aber ich habe immer gedacht, na, wenn denen das wichtig ist, dann schneide ich das auf der einen Seite ab, dann können die es festhalten, dann lassen die übrig, was sie übrig lassen wollen. Und bei meinem Mann, dem war das irgendwie ganz wichtig, dass sie nicht alles essen, aber dass sie eben die unterschiedliche Konsistenz wahrnehmen. So, ne? Und ich habe immer nicht verstanden, warum ihnen das so wichtig ist. Aber ist wahrscheinlich auch so eigene Erziehung und so. Ne? Und ich glaube aber, wenn ich ihm jetzt das nächste Mal sage, guck mal, diese Konsistenz ist einfach anders. Und ich kann das verstehen. Ich mag auch manche Sachen nicht. Es ist spannend, sich da auch mal mehr Gedanken drüber zu machen. Ne? Ich denke auch gerade daran, manche Menschen mixen ja gerne das ganze Essen.
Ja,
Und ich finde es
ja.
ganz schrecklich, wenn meine Sachen gemixt sind, dann mag ich es auch nicht mehr essen. Ich bin auch ein Picky Eater, stelle ich fest.
Ja, es ist ja genetisch bedingt, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du oder dein Mann oder zumindest jemand anderes in der Familie auch so Tendenzen hat. Man vergisst das, wie das in der eigenen Kindheit war. Man kann da ruhig auch mal die eigenen Eltern fragen, wie war das denn bei mir? Wenn die es geschafft haben, kein großes Thema draus zu machen, dann weißt du das vielleicht gar nicht mehr so genau. Aber es kann gut sein, dass es da ähnlich war. Oder wenn du sagst, du
Okay, ich
willst
jetzt
heute
mal.
noch gerne diese Trennkost, dann kommt es wohl von dir.
Ja, spannend. Da werde ich auf jeden Fall mal meine Eltern interviewen. Apropos, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Interview. Ich weiß auch, es war dein erstes. Ich finde, du hast es grandios gemacht. Und
Danke.
sehr gerne. Und ich danke dir. Und am Ende stelle ich immer noch so eine Frage, ob du so ergebend aus dem Gespräch, ob dir irgendwas einfällt, was du den Eltern, vielleicht eben auch den Eltern mit Picky Eatern, noch mitgeben möchtest.
Also tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, dranbleiben, nicht aufgeben, Geduld haben, Verständnis haben. Das Kind macht das nicht, um dich zu ärgern. Es kann in dem Moment nicht anders. Und es braucht dann vielleicht ein bisschen Hilfe und ein bisschen Unterstützung. Aber es wird dahin kommen, dass die Mahlzeiten wieder entspannter werden. Und ich finde es nach wie vor, es ist eine tolle Sache, sich dann da Unterstützung zu suchen, wenn man den Eindruck hat, es macht im Alltag einen Unterschied. Von daher, ja, also das kann ich nur immer und immer wieder sagen. Bleibt dran, gebt nicht auf. In ein paar Jahren ist es kein Thema mehr. Da ist es so viel entspannter.
Ja, sehr gut. Das macht auf jeden Fall Mut. Vielen lieben Dank dir. Ich sage ja auch, das sage ich irgendwie auch immer, dass ich es auch spannend finde, immer so ein Jahr später nochmal sich zu unterhalten, was es so alles Neues gibt, welche Fragen mir selbst vielleicht jetzt kommen, indem ich das einfach das Ganze mal so ein bisschen mehr wahrnehme. Und ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir als Zuhörerin hat es auch viel, viel Spaß gemacht. Du findest alle Infos zu Nanin unten
Gut.
im, genau, unten in den Show Notes.
Danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
Ich danke. Und danke auch dir, liebe Zuhörerin, dass du bei Yoga Feeling und Mama Märchen dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. So finden mehr Mamas den Podcast. Und du darfst ihn natürlich auch immer gerne teilen. Oder deine Aha-Momente in die Kommentare bei Instagram oder mir einfach als E-Mail schreiben. Für noch mehr Inspiration hol dir den 0 € SOS-Guide für Yoga-Momente im Alltag. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und denk dran, kleine Yoga-Momente können deinen Alltag verändern.